redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der immer noch mehr von Fotografie versteht als ich, mir was über Fotografie erklärt. Hallo Chris.
Immer noch, aber immer weniger. Hallo Holger.
Guten Tag. Moment, du warst auf den Lofoten.
Genau, ich habe mal wieder Norwegen unsicher gemacht. Lofoten! Und die letzte Sendung, ich habe tatsächlich mal in die letzte Sendung reingehört, was ich nicht so oft tue.
Ja.
Und da sagte ich, dass wir haben das abends aufgenommen und ich sagte nur so, muss morgen sehr früh raus, so ja. 5 ungefähr, das wird schon klappen.
Aha.
Berühmte letzte Worte.
Genau. Hat's nicht.
Es war ein tolles Reiseerlebnis. Die hatten mir nämlich, als ich dann am Flughafen war, den Flug gecancelt.
Ach nee.
Aus irgendeinem Grund den Flug nach Oslo gecancelt.
Und das hast du einen Abend vorher nicht irgendwie...
Nee, das war frisch am Morgen irgendwie. Frag mich jetzt, wie gesagt, nicht, wollte mir keine so genau sagen. Vielleicht ist der Pilot krank geworden, vielleicht war die Maschine kaputt, keine Ahnung.
Ist mir bisher erst ein einziges Mal passiert, dass mir ein Flug gecancelt wurde und das war...
Ja. Und dann haben die mich dann zwar umgebucht auf den nächsten Flug, also ich musste nach Oslo kommen. Das Problem war nur, damit das mit dem Flug sauber funktioniert, hatte ich 2 unterschiedliche Tickets, also aus Oslo weiter nach Lofoten.
Ja.
Und dann hat sich der erste Flug plötzlich mit dem zweiten überschnitten.
Na super.
Dann musste ich den zweiten umbuchen. Und das war einer der stressigsten Reisetage seit langem. So, das wird schon klappen.
Ha. Ja, sowas ist mir nur ein einziges Mal passiert. Da bin ich wirklich in den Flughafen gekommen. Guck so, wo fliegt denn mein Flugzeug ab? Und wie ich auf die Tafel gucke, macht's cancelled. Und ich denke so, wat? Bin dann zum Counter gegangen. Und da habe ich dann sogar einen Mietwagen gekriegt. War aber auch damals nur von Köln nach Berlin.
Ja. Die müssen dich umbuchen. Also das, ja. Naja, egal. Jedenfalls bin ich dann dort gewesen. Wir waren insgesamt 11 Leute.
Ja.
Und haben das gemacht, was wir das letzte Mal dort auch schon gemacht haben, nämlich die Insel unsicher. Oder die Inselgruppe.
Und das wird auch nicht langweilig.
Nee, nicht wirklich. Du entdeckst immer wieder schöne Ecken. Brauchst du ja im Prinzip nur der Küste entlang fahren und irgendwo anhalten und Bilder machen. Mhm. Das ist was Tolles. Nee, wir haben ein paar neue schöne Ecken entdeckt. Ich hatte auch.
Aber du bist auch frisch zurück, ne? Gibt's schon Fotos, Flickr? Nee, ne?
Ja, tfttf.com/Norway2018.
tftf.com/Norway2018. Ach, so, Norway.
Hätte ich dir vorgeben sollen.
Damit.
Norway.
Ich habe Norwegen geschrieben, naja. Jetzt bin ich, ich klicke das mal so ein bisschen, ich guck mal. / Norway.
Hier ist der Link. Ich habe
immer dieses englische Quatsche.
Ja, sorry, ich habe das gestern gebraucht, diesen Shortcut für meine amerikanische Radio-Appearance.
Ach so, das ist auf chrismarquardt.com, das ist gar nicht tfttf.com.
Das ist ein, tfttf ist mein Link. Vorwort.
Echt? Ach so, und das hat mich dann auf Tips from the Top Floor geleitet und von da aus komme ich mit Tips from the Top Floor nicht weiter.
Weil du falsch geschrieben hast.
Ja, ja, ach ja.
Dann mit dem Schreiben. Egal, also auf jeden Fall. Das war jetzt das zweite Mal, dass ich mit einer Gruppe dort war.
Ja.
Ne? Also ich war mit Moni schon privat dort, aber das war das zweite Mal. Und diesmal sind wir halt nicht im Sommer gegangen, so mit Mitternachtssonne, sondern wir sind im Herbst gegangen und haben dann natürlich mehr Nacht und damit auch mehr Chance auf zum Beispiel die Nordlichter.
Oh, wow.
Also andere Jahreszeit, andere Bilder, ganz klar. Anderes Licht, andere Ecken. Also das war wirklich wieder so ein ganz, ist ein ganz rundes Ding geworden.
Ja, ich sehe gerade dieses Aurora-Bild und bin gerade völlig geflasht.
Wobei, also ne, Realität versus Foto. Also was du da siehst, ist ist eine Aurora.
Ja.
Aber eigentlich will der Fotograf ja diese Aurora mit diesen harten Kanten, Bänder am Himmel machen.
Ja,
und hier siehst du eher so verschmierte Gründinger am Himmel. Das ist das eine. Also die Aurora war so, ja, hätten wir noch ein bisschen schöner hinbekommen können. Aber das Bild lebt natürlich davon, dass es unten reflektiert, also dass es im Meer einfach reflektiert. Damit hast du halt so eine Verdopplung.
Ja.
Oben das Grün im Himmel und unten dann das
Mit den Hurtigruten sieht man das auch, ne?
Mhm. Und dann hast du da natürlich jetzt diese Berge im Bild,
ja,
die glücklicherweise von beiden Seiten, da siehst rechts noch so zwei Lichtchen,
ja, da leuchtet angestrahlt der Berg, werden. Ja, ja.
Und da das hier eine 20-sekündige Belichtung ist,
okay,
kriegt der Berg genug Licht ab, dass du das nachher noch so ein bisschen in der Nachbearbeitung rauskitzeln kannst.
Ah.
Und dann hast du quasi so diesen Rot-Grün-Kontrast. Und das, finde ich, macht halt das Bild. Ja, 20 Sekunden, drunter geht's nicht.
Drunter geht's nicht.
Werden wir gleich nochmal ein bisschen, also ich kann haben ja gleich...
schon den Sendungstitel, ne? Unter 20 Sekunden geht's nicht.
Ich kann ja mal kurz den ersten Aurora-Tipp raushauen. Also Fototipp Aurora.
Ja.
Wie mache ich das mit den Nordlichtern? Weil was das Bild natürlich auch nicht verrät, ist, dass das mit dem Auge dann doch nochmal ein bisschen anders aussieht.
Ja, davon gehe ich auch schwer aus.
Wenn du 20 Sekunden belichtest, dann hast du halt, dann kannst du davon ausgehen, dass die eigentliche Aurora ein bisschen düsterer war als das, was du noch auf dem Bild,
ja,
siehst. Und du schießt mit, also ich sag mal so, Grundeinstellung, manuelle Belichtung, ISO 1600, das Objektiv, das weiteste Objektiv, was du hast, drauf, also super Weitwinkel, in diesem Fall tatsächlich habe ich hier das Samyang 14 mm.
Mhm.
Das so quasi jeder Aurora-Fotograf verwendet.
Das heißt, ohne braucht man es gar nicht zu versuchen. Nee, das heißt das nicht.
Doch,
ne?
Doch, geht mit natürlich auch. Also wenn du jetzt einen 24er hast oder so, nimm das auf jeden Fall. Aber das 14er deckt halt einfach mehr Himmel ab und Aurora ist groß und dann ist die Chance auch viel besser, das dann ordentlich drauf zu kriegen. Das Schöne an diesem Objektiv, was übrigens nicht, also relativ nicht teuer ist, das kommt so um die 350 Euro.
Ach, das geht ja wirklich.
Das geht ja wirklich. Das Schöne an dem Objektiv ist, das ist einigermaßen knackig, auch noch weit offen und es geht bis 2,8 auf.
Ah ja. Wie heißt es?
Samyang 14 mm 2,8.
Mhm.
Kannst nichts filtern, weil das hat vorne quasi eine sehr kugelige Frontlinse.
Ja.
Ist manueller Fokus, manuelle Blende und das hat bei mir tatsächlich hauptsächlich diesen Einsatzzweck, Nordlichter zu fotografieren. Und damit das geht, musst du natürlich am besten deine Kamera irgendwie im Dunkeln bedienen können.
Mhm.
Also das ist so die Übung, ne? Wie man das so, wie ist das so? Ich war ja nicht beim Bund, aber da muss man auch irgendwie lernen, seine Maschinen.
Ich habe keine Ahnung, ich war auch nicht beim Bund.
Hinterm Rücken zu zerlegen und wieder aufzubauen oder so ähnlich. So ähnlich musst du das mit der Kamera üben, damit du das nachts machen kannst. Und was ich da getan habe, ist, ich habe einfach bei dem Objektiv tagsüber mal mir den Unendlichpunkt rausgesucht. Also wohin muss ich den Fokusring drehen, damit das auf unendlich fokussiert?
Wie hast du den gefunden? Einfach durchgucken?
Durchgucken, durch Live-View, reinzoomen digital, dann kannst du einfach einstellen und irgendwann hast du den Punkt gefunden.
Mhm.
Und dann habe ich mir oben so ein Klebchen dran gemacht, was ich auch fühlen kann. Und das gleiche mit der Blende zu 8. Also auch da Klebchen dran fühlen und wenn die beide oben sind, dann ist das Objektiv okay für Aurora. Mhm. Das funktioniert super. Und dann schießt du mit hoher ISO, also 1600. Dann, wie gesagt, so 20 Sekunden ist ein guter Anfangswert. Wobei es gibt schon auch Nordlichter, die sind so hell wie auf diesem Bild. Also es gibt schon welche, die richtig kräftig sind. Aber die, die musst du halt ein bisschen anders fotografieren. Aber wenn die eher so ein bisschen düsterlich sind, dann ist so 20 Sekunden, Blende 2,8, ISO 1600, ist ein super Anfangswert.
Mhm.
Und dann nimmst du deine Bildschirmhelligkeit, also das Display hinten an der Kamera und stellst das bitte vorher auch noch auf möglichst dunkel, weil ansonsten blendet dich das wie blöd. Du kannst gar nicht beurteilen, ob die Belichtung hingehauen hat.
Okay.
Und wenn das Bild fertig ist, dann wirfst du das mal in Lightroom und guckst mal,
was passiert.
Guckst mal, was mit den Kontrasten, mit dem Kontrastregler passiert. Da für den Himmel mit der Aurora, da bietet sich tatsächlich auch dieser Klarheitregler an. Der,
ja,
kitzelt das alles so ein bisschen noch besser raus.
Ja, das sieht nicht immer gut aus, aber ja, wenn es da hilft. Ja.
Also bei Aurora ist das tatsächlich so ein ganz probates Mittel. Und ich gehe dann eigentlich wenig so mit Rauschreduzierung und so Zeug ran, weil ich will ja auch die Sterne im Himmel behalten und die gehen dann sonst manchmal auch ein bisschen kaputt.
Ja.
Naja, und ein bisschen am Weißabgleich ziehen, also was funktioniert, ich bin eigentlich bei solchen Aufnahmen fast immer irgendwo bei 3600 Kelvin. Das ist so ein guter Startwert auch. Hm. Dann kann man damit ein bisschen spielen. Ja, und dann kam das hier so raus. Also das war
sehr schick.
Aus dem, was wir bekommen haben, ist das so ungefähr das Maximum, was man rausholen kann.
Ja, ich habe hier die Hoffnung, es irgendwann mal zu schaffen, wenigstens mit so Hurtigrouten zu fahren und da dann sowas zu sehen und zu fotografieren. Tja.
Ja, Hurtigrouten
ist halt sauteuer.
Ist ja sauteuer und Hurtigrouten macht halt. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin
das an Schiff der schwankt Stelle, halt, ne? Also du musst schon was haben, was du dann auch mit einer kürzeren Belichtungszeit.
Wobei, wenn du Hurtigrouten sagst, dann ist das ja, sind das ja ganz unterschiedliche Schiffe. Also ja. Die haben ja diese Kreuzfahrtschiffe, wo irgendwie 1000 Leute drauf sind oder mehr. Und dann haben sie eben auch noch ein paar von diesen älteren, etwas kleineren Schiffen, wo dann irgendwie nur 300 Leute drauf sind. Und je nachdem, die Größe macht natürlich auch so ein bisschen dann das Schwanken aus. So richtig Stimmschwanken ist aber, also wenn das so ein bisschen schwankt, ist das gar kein so ein großes Problem, weil die Nordlichter sind ja eben ein bisschen unscharf.
Stimmt.
Also, und diese großen Fährpötte, beziehungsweise diese großen Kreuzfahrtpötte, die da haben, die sind eh stabilisiert. Also wenn du da ein Stativ an Bord irgendwie an Deck aufstellst, vielleicht noch ein bisschen was vom Schiff mit reinnimmst, was dann ja sich auch nicht mitbewegt, also was sich mit
Vordergrund dir
mitbewegt,
macht bildgesund, haben wir ja gerade gelernt.
Vordergrund macht bildgesund, dann hast du tatsächlich meistens doch was ganz Gutes.
Ja.
Wir hatten vor ein paar Jahren, als wir da in Grönland waren, hatten wir so eine starke Aurora, da haben dann 2 Sekunden gereicht. Da konnte man das dann timen mit der Bewegung des Schiffs. Hm. Also wenn das so quasi auf dem Wellenberg, kurz bevor das oben ist, auslösen und dann bleibt das da oben so eine Sekunde, zwei stehen. Und dann hat das gut funktioniert. Also, schick. War echt klasse. Was mich so ein bisschen geärgert hat, meine DJI Mavic.
Schon wieder nicht funktioniert?
Naja, die war noch unterwegs. Oh, nee, die war ja in Reparatur. Die habe ich ja letztes Mal erzählt, dass die kaputt war, dass sie einschicken musste, dass sie das in Irland, dass das nicht tat. Und einer aus der Gruppe hatte halt so eine Mavic Pro dabei und der hat halt ein paar richtig geile Sachen damit bekommen. Ja, jetzt ist sie wieder da. Sie ist repariert.
Ja, aber was nutzt es, ne?
Naja, ist übrigens interessant. Ich habe so eine Reparaturbeschreibung bekommen, was sie getauscht haben. Aber wenn ich mir die angeschaut habe, die ist quasi komplett neu. Die hat eine neue Seriennummer. Die hat überall so diese Frischauspack-Aufkleberchen noch drauf gehabt und so. Also was auch immer sie getan haben, ich glaube, die haben einfach ins Regal gegriffen.
Genau, das machen die ja meistens und den Rest dann weggeschmissen. Ja.
Nun ja, auf jeden Fall ist jetzt da und das war halt echt schade. Also Irland war schon schade, jetzt Lofoten war noch schader und das nächste Mal in ein paar Wochen bin ich unterwegs nach Marokko, da darf ich das Ding nicht mitnehmen.
In Marokko darf man grundsätzlich nicht fliegen?
So wie ich das sehe, nö, kannst du vergessen. Wenn du das reinschmuggelst, ich meine, wir werden da in der Wüste sein, da wird es eh keiner merken, wenn du mit so einem Ding rumfliegst, aber es gibt wohl so Berichte von anderen Leuten, anderen Reisenden, wo sie dann am Zoll denen das Ding einfach abgenommen haben.
Nee, das willst du ja auch nicht, ja.
Und dann ist es weg. Da habe ich keinen Bock drauf.
Wobei, Andrea Diener haben sie ja schon mal bei der Einreise, wo war denn das? Die komplette Ausrüstung abgenommen, ne?
Das war die Leica-Ausrüstung, ja, genau. Die sie dann aber beim Ausreisen wieder bekommen hat. Ja, die hat dann, die musste dann mit einer
5100 oder irgendwie sowas, ja.
Also mit einer Einsteiger-Canon musste sie fotografieren und war nicht glücklich drüber.
Sie hat es gehasst. Man kann es ruhig beim Namen nennen, was da passiert ist.
Ich habe sie dazu sogar auf Happy Shooting gehabt.
Stimmt, ja.
Ja, das war, ich erinnere mich sehr gut. Ja, nee, das will ich auch nicht.
Die Bilder sind schon schön.
Danke.
Schon schön. Auch so, ich glaube, da ist es auch schön. Ne?
Ja, da ist es tatsächlich schön. Es war vor allem, ne, wir waren jetzt außerhalb der Saison, das heißt, es waren wenig Touris da, wir hatten viel für uns. Wir hatten trotzdem geiles Wetter, also wir haben echt Glück gehabt mit dem Wetter. Hm. Das hat fast nicht gepisst und wir hatten alles von T-Shirt bis Sturm, aber es war immer irgendwie schön. Wir hatten, ja, die Landschaft, das Licht ist toll gewesen und wir waren halt dann tatsächlich in Ecken, wo wir fotografieren konnten, wo normalerweise die Touristen durchs Bild latschen. Mhm. Sommer ist da ganz schön was los. Tja. Wir hatten ganz interessant auch Glück, weil einen Tag vor der Abfahrt, das ist jetzt keine Werbung, aber ich bin ja, ich schreibe ja unter anderem für den D-Punkt Verlag.
Ja.
Und die haben auch, ich habe das in irgendeinem Werbeprospekt vor ein paar Wochen gesehen, dass die ein Lofoten-Buch rausbringen. Also ein Fotobuch.
Hast dich gleich mal beschwert. So, wenn, nee, wenn dann schreibe ich das.
Nein, nein, das macht, hat jemand anders geschrieben, der hat das auch toll gemacht und der hat seine ganzen Lieblingslocations da in dem Buch ja aufgeführt, beschrieben, wie er die auch fotografiert und einen QR-Code jeweils daneben, der dich gleich mit Google Maps genau dahin führt.
Ach, wie nett. Das heißt, du hast einfach mal das Buch nachfotografiert.
Naja, das war das Witzige, weil das war da eh nur angekündigt und ich habe dann gleich meinem Lektor geschrieben und gesagt, du, sag mal, wenn das rauskommt, könnte ich da vielleicht mal eins und so. Und dann kam das genau einen Tag vor der Abfahrt. Und das war natürlich klasse, weil da haben wir noch so zwei, drei Sachen gefunden in dem Buch, die wir sonst nicht kannten. Und das war echt praktisch, so QR-Code und dann, na gut, navigier mich mal dahin. So mit Euro-Roaming eh kein Problem mehr. Mhm. Tja, und dann haben wir eben die Aurora mehrfach sogar gesehen. Wir hatten wieder so ein paar Schnellbootfahrten, so über den Malström, den berühmten, diese Meeresenge, wo das Wasser so bei Ebbe und Flut so durchgepresst wird und so Unheil anrichtet, wenn man da mit dem Schiff drauf ist. Was noch? Ach ja, genau. Hm? Und wir haben eine Adler-Safari, eine Sea-Eagle-Safari gemacht.
Was ist das?
Da bist du auch auf so einem Boot unterwegs, so mit insgesamt eben so 10 bis 12 Leuten. Und dann fahren die dich da zu Ecken hin, wo Seeadler leben. Und dann kannst du die da fotografieren.
So, also Whale-Watching mit Vögeln.
Whale-Watching, also du siehst auf den Bildern ist eins, wo so ein Adler drauf ist, der da gerade irgendwie so einen Fisch in den Krallen hat. Und das ist so ein Thema, da können wir vielleicht mal ein bisschen drüber reden. Und zwar schlagen da so zwei ganz unterschiedliche Herzen in meiner Brust, weil das ist, also das, was du da siehst, dieses Bild, ist natürlich da der wilde Vogel in der Wildnis und die Realität ist natürlich eine ganz andere. Und Fotografen verstecken das ja ganz oft so ein bisschen. Ne? Du hast eine Situation, die vielleicht doch nicht ganz so unkünstlich ist, wie sie nachher auf dem Bild aussieht. Aber da erzählt keiner drüber. Ich habe kürzlich einen Vorschlag gelesen, da hat ein Fotograf vorgeschlagen, etwas einzuführen, was er Ethical EXIF nennt.
Ethical EXIF.
Also EXIF sind klar, diese Metadaten im Bild, so mit welchen Brennweiten und Geschwindigkeiten und so das Bild fotografiert wurde und wann und wo und so weiter. Und der Vorschlag, den dieser Fotograf gemacht hat, war, dass man doch vielleicht irgendwie die Situation mitbeschreiben möchte und vor allem auch, wenn da Tiere im Bild sind, wie die behandelt worden sind, wie künstlich die Situation war, ob die Tiere, was weiß ich, zum Beispiel irgendwo gefangen wurden und gar nicht
durchs Bild getrieben sozusagen, ne?
Gibt's ja. Also muss man echt sagen, es gibt ja so Wildlife, ich mache jetzt ganz große Luftkommas hier, Wildlife-Situationen, die so mit Wild überhaupt nicht viel zu tun haben. Ich erinnere mich da an so eine Vogelfotografie-Geschichte in Hokkaido in Japan, wo auf der einen Seite des Geländers irgendwie 200 Kraniche auf dem Feld stehen, weil da Mais liegt. Und auf der anderen Seite des Geländers 150 Fotografen mit Stativen, die dann warten, bis die Kraniche sich mal irgendwie bewegen.
Ja.
Und wenn du dieses Ethical EXIF, ich werf dir da mal kurz einen Link rein, das ist ein, ja, das ist nichts Echtes, ne? Das ist nur ein Vorschlag, das ist nur so eine Anregung, auch vielleicht eher mal so zur Diskussion. Da hat der Paul Birtner, heißt der, Paul Birtner, der Fotograf, schlägt das vor, weil er bei einem Fotoshoot dabei war von einer Schlange, die so eine ganz typische Abwehrreaktion zeigt und um diese Abwehrreaktion, also er hat das nicht geschossen, aber er hat das irgendwie begleitet und um diese Abwehrreaktion zu provozieren, wurde die Schlange halt von dem Fotografen immer wieder bedroht.
Aha.
Damit sie dann diese Haltung mit dem weit offenen Mund einnimmt. Und Das ist natürlich nur vielleicht nicht ganz okay, beziehungsweise um das Bild zu bekommen, sollte man halt vielleicht nicht einfach alles tun.
Ist halt eine interessante, ist, im Grunde ist es eine Veganismusdiskussion, ne? Inwieweit beuten wir Tiere zu unserem Vorteil aus, obwohl das vielleicht gar nicht nötig ist? Weil es ist ja nicht nötig, so ein Foto zu machen.
Ja, es sieht halt geil aus. Vielleicht schon, weil er will das geile Bild haben. Also was dieser Börtner vorschlägt für dieses Ethical Exif ist, oder zur Diskussion stellt, ist, dass man zum Beispiel so eine Health Injury Stress Level Skala einführt, wo man einfach sagt von 1 bis 9, wo 1 vielleicht eher so dieses, also Stress Level 1, das Tier ist gar nicht, weiß gar nicht, dass du da bist, ne? Mhm. Also du schießt da irgendwie von weitem mit dem Tele oder hast eine automatische Kamera an den Baum genagelt oder sonst was. Über Stress Response, ne? Also macht das Tier irgendwelche Stress, hat es Stresssymptome? Wurde es manipuliert, also sprich angefasst, wurde es irgendwo mitgenommen und woanders wieder ausgesetzt? Bis zu Stress Level 10, das Tier hat das nicht überlebt.
Das gibt's.
Das findest du unter Umständen in der Insektenfotografie zum Beispiel. Makros.
Krass.
Manche Bilder im Makrobereich enden damit oder fangen vielleicht sogar schon damit an, dass man da ein Insekt fotografiert, was gar nicht mehr am Leben ist. Mhm. Weil du hast, kennst das, ne? So Makro, da hast du einen winzig kleinen Schärfentiefebereich.
Ja.
Das Ding darf sich nicht bewegen, sonst ist dein Bild nicht mehr scharf.
Ja.
Oder die Tiere werden eingefroren und hinterher tauen sie wieder auf und fliegen weg. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Es gibt da viel Zeug, was aus mancher Sicht überhaupt nicht okay ist, natürlich. Ja.
Ich finde das eine gute Idee, weil letztendlich verbieten kannst du es sowieso nicht. Ne? Also quäl keine Tiere beim Fotografieren. Jetzt kann man sich natürlich irgendwie so einen ethischen Code of Conduct irgendwie überhelfen und sagen, ich mach sowas nicht. Aber erstens weißt du nicht, ob es nicht doch jemand gemacht hat, ne? Egal, Anthony Bourdain, dieser Food-Journalist, der hat ja mal gesagt, mir ist eigentlich scheißegal, was die Restaurants mir erzählen, was sie an die Soße gemacht haben. Du kannst aber, eigentlich musst du davon ausgehen, dass immer ordentlich Butter dran ist. Ja, also ist halt immer Butter dran, auch wenn die sagen, ist keine dran. Das heißt, bei so Fotos kannst du das ja natürlich genauso wenig wissen. Also wie kann ich wissen, dass du mir die Wahrheit erzählst? Klar, ich kann dir ein Vertrauensvorschuss geben. Und wenn du dann sagst, okay, du kannst sowieso nicht wissen, dass ich die Wahrheit erzähle, aber dann machen wir wenigstens, dann erzähle ich wenigstens, wenn ich mich unethisch verhalten habe, damit jeder sieht, dass ich mich bei den anderen Fotos ethisch verhalten habe. Weil das ist, du kannst es ja nicht 100% richtig machen.
Naja, ja,
du kannst dich zu 80% richtig verhalten.
Dann hast du natürlich das Problem. Also das Problem mit diesem Ethical Exif, mit diesem Vorschlag ist genau der. Du hast natürlich, du musst natürlich vertrauen, wenn da jemand da was reinschreibt. Das,
klar,
das
aber wie erarbeite ich mir Vertrauen? Durch Transparenz.
Natürlich, logisch. Ja. Ganz klar. Und und deshalb wollte ich jetzt mal diese Adlersafari kurz hier zum Thema nehmen. Genau deshalb nämlich, weil das natürlich an sich eine höchst künstliche Situation ist.
Ja.
Da werden 10-12 Leute auf so einem Schnellboot rausgefahren, was übrigens total schön ist, das macht total Spaß. Und dann fährst du da eine Stunde lang auf dem Wasser raus, bist du dann in verschiedenen Fjorden, hält der Captain dann an. Und du hast so ein Flotation Suit an, also so ein Anzug, wo du dann auch über Bord gehen kannst und nicht untergehst und so, so ein Sicherheitsteil, also knallgelb. Und dann hält der Captain irgendwo an und sagt, hier sind Adler.
Ja.
Und jetzt kommt der Adler natürlich nicht einfach so aus Neugier und guckt mal, was das für 12 gelbe Punkte sind, schon wieder, weil die
genau, weil die jede Woche kommen.
Nee, weil die jeden Tag kommen.
Jeden Tag sogar, okay.
In der Saison fahren die da irgendwie 2-3 Mal am Tag raus und dann sind da 3 Firmen, die das machen. Also kannst du davon ausgehen, dass da am Tag irgendwie 6, 8, 10 Mal diese Leute vorbeikommen. Mhm. Und dann, wie lockt man ein Tier an?
Futter. Ja.
Natürlich, ganz klar. Also hat der Captain natürlich einen Eimer auf dem Boot mit Fisch.
Das heißt, der Adler rechnet schon damit, dass immer, wenn ein Boot kommt, es Fisch gibt.
Der Adler weiß jedes Mal, wenn so ein komisches Knatterding mit zwölf gelben Pünktchen vorbeikommt, dann gibt's wahrscheinlich Futter.
Ja.
Das führt natürlich zu interessanten Situationen, weil erstmal nimmt er dann so einen Fisch aus dem Eimer, wedelt damit in der Luft rum mit dem Fisch, macht den irgendwie pfeift rum und so, macht halt irgendein Geräusch, was der Adler kennt. Und dann kommt aber nicht der Adler, dann kommen erstmal die Möwen und die sagen, hey, Futter.
Geil, ja, genau.
Möwen sind ja die Schweine der Luft, ne?
Ja.
Die fressen ja alles. Also machen erstmal irgendwie 3-4 Möwen plötzlich einen riesen Radau. Das alarmiert dann wieder den Adler. Dann guckt der mal, was da so los ist. Und dann kommt der Adler. Und da schwimmt jetzt dieser tote Fisch im Wasser. Der ist also mittlerweile im Wasser.
Ja.
Und natürlich möchte der Captain, dass dieser Adler möglichst nah ans Schiff rankommt, damit die Leute dann auch möglichst geile Fotos kriegen.
Ja.
Weil wenn das jetzt eine Gruppe Touristen mit iPhones ist, dann haben die Weitwinkel drauf. Dann brauchen die irgendwie eine, das Ganze ein bisschen näher. Und jetzt haben wir halt plötzlich so eine Art Symbiose, ne? Auf der einen Seite sind die Touris, die Bilder wollen, und der Typ mit dem Schiff, der Business will. Auf der anderen Seite kriegt dann der Adler irgendwie mehrmals am Tag einen Snack.
Was passiert, wenn die Boote nicht mehr kommen?
Ja, dann wird der Adler halt irgendwie sich andere Sachen suchen müssen.
Oder er hat es verlernt. Kann das sein?
Ich weiß es nicht, ob er es wirklich verlernt hat. Ich weiß nicht, ob das die einzige Nahrungsquelle ist. Davon gehe ich eigentlich mal nicht aus. Die wohnen da in den Bergen.
Mhm.
Die sind da quasi in der Wildnis. Die sind aber natürlich, also die sind beringt. Und ich glaube, wir haben auf einem der Fotos beim richtig reinzoomen auch gesehen, dass da irgendwie noch mehr am Bein hängt. Also vermutlich haben die sogar so kleine GSM-Sender und solche Geschichten dran, dass man die also finden kann. Ich gehe nicht davon aus, dass die verhungern, wenn die Boote nicht mehr kommen, weil das passiert dann schon, dass zwischendurch die Boote einfach weniger kommen, nämlich wenn die Saison rum ist. Und die machen das seit vielen Jahren. Also gehe ich mal von aus, die Adler fallen da nicht einfach tot vom Baum.
Ja.
Naja, und jetzt hast du aber diese Situation. Also da wirft er dann den Fisch ins Wasser und dann kommt der Adler. Und der Adler, der muss erstmal ein paar Mal Anlauf nehmen, weil Adler können nicht schwimmen.
Ah, okay.
Und wenn der sich verschätzt, dann
klatscht,
im Wasser landet, dann kann der untergehen, dann kann der ersaufen. Und der muss also quasi das Ding so gegen den Wind anfliegen, damit er auf jeden Fall, wenn er dann mit den Krallen den Fisch gegriffen hat, schnell wieder hochkommt, weg von diesem bösen Wasser. Und das ist für den Adler sicher auch nicht ganz stressfrei, weil der muss in die Nähe von so einem Boot kommen. Und darauf sind die natürlich jetzt ein bisschen trainiert mit der Zeit.
Ich wollte gerade sagen, also das ist vielleicht die ersten Male nicht stressfrei, aber mittlerweile dürfte er sich daran gewöhnt haben, ne?
Davon ist auszugehen, dass sie das zumindest dass sie mit der Zeit ihre Toleranz ein bisschen erhöht haben.
Ja.
Jetzt passiert was ganz anderes, ganz Interessantes, und zwar an einer dieser Stellen. Also wir haben tolle Adlerbilder bekommen. Adler kreist, mehrere sogar teilweise, kreisen über uns. Das ist unglaublich majestätisch. So ein Seeadler mit einem so einem orangen Schnabel, einem weißen Schwanz hinten, das ist unglaublich schön. Und dann kreist der da und dann taucht der und holt sich das den Köder. Und dann waren wir an einer anderen Stelle, also an mehreren Stellen, und an der zweiten oder dritten Stelle zeigt der Captain so aufs Land und sagt, guck mal da drüben, im Baum sitzt da. Und wir erstmal alle so, hä? Zoom-Objektiv geguckt, ja. Ah ja, tatsächlich, da sitzt der Captain, kennt das natürlich, der macht das mehrmals am Tag.
Ja.
Der kennt ja seine Pappenheimer. Und dann sitzt der da und guckt so ein bisschen in die Gegend, so, na, kein Bock, ne? Wahrscheinlich bin satt, ich hab schon dreimal Fisch heute bekommen. Und der Captain wedelt mit dem Fisch und auch die Möwen sind an der Stelle irgendwie nicht so ganz, wollen auch nicht mehr, ne? Also wahrscheinlich ist gerade an der Stelle irgendwie halt schon 5-mal gefüttert worden an dem Tag, man weiß es nicht genau. Ja, der Adler, kein Interesse, nicht da. Und dann holt der Captain so einen Kescher und fischt den Fisch wieder raus.
Mhm.
Und ich gucke ihn dann so an und sagte, ja, das ist ganz einfach. Die Adler sind ja auch nicht doof. Die haben mittlerweile gelernt, wenn die gelben Pünktchen kommen und dann einen Fisch ins Wasser werfen, dann muss ich einfach nur warten, dann fahren die irgendwann weg und dann kann ich mir in Ruhe den Fisch
holen,
ohne in die Nähe von diesem blöden Boot zu müssen. Und indem jetzt die den Fisch wieder mitnehmen, trainieren die quasi den Adler oder die Adler, dass sie, wenn sie schon Fisch wollen, dann müssen sie auch eine Show abliefern. Ist geil, oder?
Ist schon, ja. Wer ist da jetzt das der Herr und wer ist der Hund, ne?
Es ist halt eine echt künstliche Situation, ne?
Ja.
Und das, wir waren da tatsächlich mit zwei Booten draußen. Also du kannst dir vorstellen, zwei so Boote, jeweils irgendwie 10 bis 12 Leute drauf, die dann versuchen, also von der gleichen Firma in dem Fall sogar, die dann versuchen, ja, diese Adler zum Mitspielen zu bewegen und dann auch gegenseitig in Funkkontakt sind. Also, ja, guck mal hier, da drüben sind noch welche, die sind, glaube ich, noch nicht satt und so. Also das ist schon heftig, so ein bisschen, vor allem, wenn man das zum ersten Mal hört. Die Situation selber macht aber dann auch irgendwie Spaß, weil du hast ja dann
Es sieht am Ende ja trotzdem geil aus. Also ja.
Ja, es sieht geil aus und du hast vor allem halt auch so eine Challenge, ne? Du, so einen Adler zu fotografieren, ist jetzt auch nicht ganz simpel.
Hm.
Da musst du auch so mit hoher ISO, damit du kurze Belichtungszeiten hast, mit Dauerfeuer, alle Fokuspunkte, dann macht dein Servo-Fokus-Modus oder Continuous-Focus, damit der quasi den Adler im Flug tracken kann und dann hast du hoffentlich eine Kamera, die schnell viele Bilder macht und nur einen großen Puffer hat, damit sie da entsprechend viel Material produziert und also der Adler setzt an, du bist dann so am Fotografieren und am Schluss habe ich dann, also das war eine zweistündige Geschichte, nach den 2 Stunden hatte ich, ich weiß nicht, 800 Bilder oder so.
Alter, nur vom Adler.
Nur vom Adler und hab dann davon, also da musst du tatsächlich Spray and Pray machen.
Ne? Ja.
Draufhalten und der Kamera die Chance geben, möglichst viel Material zu produzieren. Und von den 800 sind am Schluss irgendwie 10 Stück übrig geblieben, okay, die ich gut fand. Der Rest ist weggeworfen.
Krass.
Also das ist dann schon sehr technisch. An der Stelle ist es dann auch gültig zu sagen, die Kamera ist wichtig.
Stimmt, ja.
Ansonsten sage ich ja, in 99% aller Fotosituationen
ist das Auge wichtig, ja.
Bist du wichtig und ja, die Kamera überhaupt nicht. Du kannst heute eigentlich keine moderne Kamera in die Hand nehmen und damit schlechte Bilder machen. Dann, wenn du damit schlechte Bilder machst, dann liegt es an dir.
Dann hast du das schlechte, ja, genau.
Aber
jetzt ist aber dann die Frage auch beim Ethical Exif, interessiert das am Ende die Leute überhaupt, die das Bild sehen, wie es zustande gekommen ist? Oder ist das eher was? Also es ist so ein bisschen wie CO2-Kompensation, ne? Das mache ich ja sehr großflächig und so. Also im Grunde lebe ich CO2-neutral, wenn man so will. Aber ich erreiche das halt nicht durch mein Verhalten, sondern dadurch, dass ich CO2-Zertifikate sozusagen kaufe, beziehungsweise Projekte unterstütze, die CO2, ne? Also das CO2, was ich verbrauche, ich bezahle andere dafür, das CO2, das ich verbrauche, nicht zu verbrauchen. So.
Das habe ich ja mittlerweile auch eingeführt.
Und das interessiert letztendlich interessiert dich das ja nicht. Hauptsache, ich komme rechtzeitig mit dem Flugzeug da an, wo wir uns verabredet haben. Und ich weiß nicht, ob das bei Fotos nicht vielleicht auch so ist, dass es eher was für einen selbst ist.
Naja, wenn
die Welt nicht so besser macht. Also was es dann langfristig natürlich trotzdem machen würde.
Wenn wir uns das Thema EXIF mal anschauen, mal weg von dem Ethical, einfach nur EXIF, dann sind das erstmal Metadaten, die im Bild eingebacken sind. Das heißt, die siehst du erstmal gar nicht. Die sieht der normale Betrachter nie.
Ja.
Und der interessierte Betrachter hat irgendwie vielleicht eine Möglichkeit, sich die zu extrahieren und anzuschauen. Oder die Dinger stehen auf irgendeiner Webplattform, die sie extrahiert für dich und die sie dir anzeigt. Das ist mit Ethical Exif natürlich nochmal so ein Thema. A, ist das kein Standard, sondern es ist nur ein Vorschlag. Das heißt, da gibt es keine Metadatenfelder dafür. Und B, genau aus diesem Grund schlägt Börtner sogar vor, diese Ethical Exif Daten auf dem Bild sichtbar in der unteren Ecke irgendwo anzubringen. Also ja, ganz einfach, hat hier so Optimized Watermark Position Top Left, Opacity 25, Scale 25, also du siehst da so ein Beispiel mit so einem Käferchen,
Scroll.
Blatt the Rational, ungefähr auf der Mitte der Seite. Wo du dann links oben so Ethical Exif als
ganz
kleines Ding siehst mit so einem H3-Level, also in dem Fall sagt
praktisch
der H3
erkennen,
ist,
ja.
H3 wäre Subject is aware of the photographer's presence and modifies its behavior as a result, aber ohne physical harm und eine Hand daneben, die bedeutet Subject Manipulation, also sprich, das Ding wurde in irgendeiner Form manipuliert, also angefasst oder hin und her geschoben oder sonst was. Das ist jetzt hier ein Insekt, aber das kannst du ja mit anderen Sachen auch machen.
Ja.
Also der schlägt tatsächlich vor, das sichtbar im Bild unterzubringen. Ja, es ist jetzt keine, das ist keine Bewegung, das ist kein
großes. Das ist zumindest Ding, mal ein guter Vorschlag. Also es ist ja was, was man, ich finde ja immer, je mehr man drüber nachdenkt über solche Dinge.
Genau.
Also wir befinden uns ja im Anthropozän, lesen wir überall. Das heißt, in dem Zeitalter, in dem der Mensch praktisch die gesamte Erdoberfläche beeinflusst hat, und wo auch was von übrig bleiben wird. Ich finde solche Diskussionen immer ganz gut, weil es einen immer mal wieder daran erinnert, dass alles, was wir machen, also alle Kultur, ein Eingriff in die Natur ist. Mhm. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber man kann sich dessen ja trotzdem bewusst sein.
Ja,
und allein, dass man mal drüber redet, das hilft schon was. Dass man vielleicht doch beim nächsten Mal wieder überlegt, naja, muss ich den Käfer jetzt zertreten? So blöd das vielleicht klingt. Aber ja, vielleicht wird die Welt langfristig wirklich eine bessere, wenn jeder sich stets darüber im Klaren ist, dass alles, was er tut, ein Eingriff in bestehende Systeme ist.
Richtig. Und ich meine, das ist, glaube ich, auch
eine konservative Argumentation hier, ja.
Ja, aber das finde ich okay. Also ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum Paul Börtner das vorgeschlagen hat, um Diskussionen anzuschubsen. Und ich habe die jetzt auf diversen Podcasts schon geführt oder zumindest angeregt. Ich finde das gut. Und ich finde das auch ganz gut, das hier nochmal zu tun.
Ich finde das wirklich gut. Also wie gesagt, vor allen Dingen durch dieses ständige im Gedächtnis halten. Denk halt für 5 Pfennige mit. Wenn man das ständig macht, ist schon viel gewonnen. Bei mir macht das ständige Mitdenken, du fragst?
Nee, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich versuche jetzt gerade diese Adlerbilder irgendwo in dieses Ethical Exif Schema reinzupressen. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Ist das jetzt schon Subject Manipulation?
Ja.
Ist das eine Manipulation?
Ja.
Weil es schon, oder?
Naja, es ist ja, jetzt habe ich es weggeklickt, warte mal gerade, wie waren denn jetzt die, ich würde sagen, ja, eindeutig ist es das. Was ist denn in situ? Es ist nicht in situ. Ja, weil nicht der Adler, er kommt da nicht, der ist da nicht zufälligerweise. Mhm. Und es ist
Time in Captivity. Ist es mit dem Foto ganz sicher erstmal nicht, dass der Adler da irgendwo gefangen war, aber genau. Um sein Ringchen dran zu machen, musste man ihn schon mal irgendwann betäuben und so.
Okay, aber das haben nicht die Leute. Das haben nicht die Leute gemacht, oder? die Fotos machen, sondern das sind halt die Ornithologen oder wer auch immer.
Okay, dann ist es keine Translocation.
Nein, also es ist auf keinen Fall Translocation.
Wurde nicht gefangen und irgendwo anders freigelassen. Use of cloning or extensive post-processing. Nee. Also ist das Bild extensiv? Ja, Kontraste in dem Fall. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja. Image Rotation, ist das irgendwie andersrum aufgenommen, hochkant und dann quer? Also das kann fotografische Gründe haben.
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein H2, also in situ. In situ. Nee, es ist nicht H2 in situ, es ist, nein, Entschuldigung, ist es nicht. Nee, Entschuldigung, ich bin verrutscht. Also es ist auf jeden Fall Subject Manipulation, weil du das Subjekt an einen Ort bringst, an den es von alleine nicht gekommen wäre.
Durch den Fisch,
genau. Und auch sowohl an einen Ort zu einer Zeit. Mhm. Das ist auf jeden Fall Subject Manipulation.
Naja, und dann wäre es wahrscheinlich H3, also Subject is aware of photographer's presence
modifies its behavior
as a result, but no immediate physical harm.
Genau.
Wobei, was passiert, wenn der Adler jetzt irgendwie den Fisch verschätzt und ins Wasser fällt und absäuft?
Dann hast du erstens ein cooles Foto davon, wie ein
dann
Adler absäuft und
dann
zweitens
ein anderes
ist dann,
H dran machen.
Genau,
ne?
Genau.
Ja. Okay. Und es wurde kein Play, ja, das ist wieder die Frage, also hier gibt's auch noch den Tag Playback. Das wird zum Beispiel bei Vögeln verwendet, wenn man so ein Recording von einem, was weiß ich, von einem, mating bereiten Vogelweibchen irgendwie abspielt, dass dann das Männchen schnell kommt.
Die Ententröte vom Jäger, genau.
Genau, jetzt ist der Captain da und macht so. Was ist das schon Playback?
Ich glaube, das ist egal, ob er es macht oder nicht. Ich glaube nicht, dass ein Adler auf sowas reagiert, da sind die viel zu cool für.
Meinst du?
Glaube ich, also kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist eher Show.
Ja, gut.
Show oder selektive Wahrnehmung seitens des Captains oder so. Also ich versuche das ja auch immer mal wieder mit den Krähen, die hier so rumfliegen und manchmal auf meinem Balkon Sims sitzen, die reagieren gar nicht auf mich. Also sie reagieren auf mich, wenn ich aufstehe oder irgendwie eine zügige oder laute Sache mache, dann fliegen die weg, aber ein funktioniert nicht. Ich glaube auch, dass Adler da weitgehend immun gegen sein dürften.
Unsere Katzen sind da auch dieses
genau.
dann wird so eine Augenbraue gehoben und dann ist er wieder, komm,
lass mich. Ja, leg was zu essen hin, dann komm, genau. Lass uns mal über Gas reden.
Hast du Gas?
Ich habe ein wenig Gas und zwar an zwei Gegenständen. Der eine Gegenstand ist ein Stativ, das gerade in einer Kickstarter-Kampagne ist.
Sag mir den Namen.
LumaPod, L-U-M-A, LumaPod.
Okay, soll ich den ausreden?
Ich wüsste, naja, ich hab ein sehr schönes kleines Reisestativ. Es ist ein sehr schönes kleines Reisestativ. Es ist eben noch kompakter als ein kompaktes Reisestativ. Was ich gerne verstehen würde, ist, kann das funktionieren, was die da vorhaben? Also, du hast einen 120 Zentimeter hoch, hat drei Beine, allerdings gehen die nicht von oben ab, wie bei einem normalen Stativ, sondern du hast eine Stange. Oben auf der Stange ist die Kamera montiert. Unten an der Stange klappen diese drei Beine nur aus. Ja, so seitwärts weg. Und stabilisiert ist das Ganze aber durch Fäden, also Kevlar-Fäden sind es, glaube ich, die vom Ende des ausgeklappten Beines hoch zum Kamerakopf gehen.
Ich sehe die Bilder vor mir.
Kann das funktionieren?
Also zuerst mal, das Ding ist mit 273.000 Euro von den gewollten 35.000 Euro deutlich überfundet.
Das heißt nichts. Es gibt genug Bescheuerte wie mich, die sagen, oh natürlich, geil.
Natürlich, das ist auch genau der, das ist natürlich auch genau der Impuls, den die auslösen wollen. Dieses, oh geil, ist genau. Das cool, das ist ja winzig klein und so. Theoretisch kann das funktionieren. Klar, du hast eine Stabilisierung. So werden ja zum Beispiel hohe Funkmasten stabilisiert durch diese sogenannten Guy Wires. Das sind also Drähte, die gespannt werden.
Genau.
Und die dann diese zentrale Säule komprimieren und auch gegen Wackeln stützen. Mhm. Das ist das gleiche Prinzip. Also generell glaube ich, dass das schon einigermaßen funktioniert. Wie schwer es die Kamera da drauf sein darf, da
stehen jetzt hier 2 Kilo.
Nee. Ach so, doch, ja, doch, stimmt.
Auf dem langen 2 Kilo, auf dem kurzen, glaube ich, was weniger. Ja.
Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil wenn da 2 Kilo steht, dann ist das wahrscheinlich die absolute Obergrenze, ja, die noch einigermaßen wackelfrei funktioniert. Ich würde also auf ein Stativ, was mir das angibt, würde ich mal nicht mehr als die Hälfte davon drauf tun. Mhm.
Ja, das ist dann die Systemkamera mit dem Zoom-Objektiv. Ja.
Genau, das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist natürlich, die Stabilisierung hängt natürlich unten von der Standfläche ab.
Ja.
Also Schwerpunkt und Standfläche, wenn die sehr klein ist, dann wird's halt wackeliger. Mhm. Und die ist nicht besonders groß, diese Standfläche. Wenn ich mein richtiges Stativ hier aufstelle, dann ist da unten die Grundfläche von diesem Dreieck deutlich größer.
Ja.
Ah, das, ne, macht mich schon wieder so ein bisschen.
Ich sehe das Ding und denke.
Nächste Frage. Bist du Stativbenutzer?
Äußerst selten. Das ist halt das Schöne daran, weil ich es meistens nicht mitnehme, weil ich irgendwann draußen stehe und denke, fuck, warum hast du das Stativ? Du hast extra so ein kleines Reisestativ, warum hast du es schon wieder nicht mitgenommen, du Idiot?
Wenn du ein Stativ verwendest, wie machst du das? Wofür, was tust du? Erzähl mal ein bisschen.
Um längere Belichtungszeiten bei Dunkelheit, Dämmerung, tralala.
Okay.
Also um nicht zu blitzen, ja.
Ja, was spricht dann gegen ein kompakteres Stativ, zum Beispiel ein Gorillapod oder sowas?
Nix, genau.
Gar nichts, oder?
Nee, gar nichts, stimmt. Ein Gorillapod reicht halt dafür eigentlich aus, ja.
Du findest immer irgendwo eine Parkbank oder einen Stein oder einen Pfeiler oder sonst was, wo du das Ding drumherum wickeln kannst.
Apropos Gorillapod, du kennst ja, mein Lieblingsstativ ist ja das Gorillapod Micro. Das ist dieses, ne, was du im Grunde immer unter der Kamera lassen kannst. Ich verliere diese Dinger ständig. Das ist sowas von nervtötend. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist halt so klein.
Dieses kleine Mikro, genau. Das ist so, das faltet sich so sehr.
Genau, das faltet sich so zusammen. Genau.
Und hast aber nicht viel Spielraum, ne?
Du hast nicht viel Spielraum, aber es steht. Also du hast nicht viel Spielraum, aber du hast einen Kugelkopf.
Ist da ein Kugelkopf?
Da ist ein Kugelköpfchen drin.
Mhm. Ein Kügelchenkopf.
Ein Kügelchen. Also ein bisschen Spielraum hast du tatsächlich mit dem Teil. Das ist schon nochmal. Ja.
Und das verlierst du? Ich dachte, das ist
entweder
der Kamera.
Naja, manchmal machst du es halt ab, ne? Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, um es auf eine andere Kamera zu tun oder so. Ich habe, das gehört zu diesen, weißt du, so ein bisschen wie Nagelfeile. Nagelfeile ist so ein Gegenstand, den ich ständig neu kaufen muss. Weil immer so, wo ist die Nagelfeile? Und das geht mir mit meinem Gorillapod auch genau. Wo ist mein kleines Gorillapod? Das ist furchtbar.
Du verlierst das Zeug nicht, sondern du tust es irgendwo aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja, genau.
Prinzip, so, ne? In den Reißverschluss rein und dann ist es weg. So, ja, ist mir auch schon passiert. Idiot. Deshalb hasse ich Fototaschen, die zu viele Fächer haben, weil es gehen Sachen drin verloren. Das sind schwarze Löcher.
Ja.
Das ist, mein schönes Thema. Du kennst Adam Savage?
Nee, der Name sagt mir irgendwas.
Mythbuster,
okay, ja.
Der eine von denen, der jetzt so ganz groß die Maker-Kultur hochhält, lebt in San Francisco, ist rundum, also aus meiner Sicht, ein sehr cooler Typ, hat viele gute Ideen und es geht ihm halt sehr drum, Sachen, hier, Leute, macht. Und der hat ein Prinzip in seiner Werkstatt, ich suche gerade mal parallel das Ding dazu. The First Order Retrievability.
First Order Retrievability.
Also First Order Retrievability heißt, er hat sich solche Werkzeugwagen gebaut für die Werkstatt, die quasi die wichtigen Tools ihm direkt im Zugriff haben. Er muss nicht zuerst irgendwas anderes aufmachen und reingucken.
Okay.
Seine Aussage ist, drawers are where things go to die. Ja. Also in Schubladen gehen Sachen, um dort zu sterben. Und das finde ich einfach richtig gut, weil es, ich schick dir da mal ein Video, das kannst du einfach verlinken, wo er so ein bisschen seine Werkstattwagen erklärt und er hat natürlich irgendwelche Boxen, wo Sachen drin sind. Du willst ja Sachen manchmal auch staubfrei haben. Aber die Sachen, die er ständig braucht, die hat er eben im direkten Zugriff. First Order. Und das will ich eigentlich bei meiner Fotografie auch haben. Ich will nicht einen Reißverschluss aufmachen und dann noch einen zweiten Reißverschluss und dann da das Etui rausnehmen und dort dann nochmal was aufmachen, was rauszuholen und dann noch den Objektivdeckel wegmachen und die Kamera einschalten und so weiter. Nee, das Ding muss im Griff sein. Das muss griffbereit sein. Ansonsten werde ich es viel weniger benutzen.
Ja. Stimmt.
Das ist die Philosophie.
Ich habe schon überlegt, ob ich mir einfach gut so viele von diesen kleinen Stativen kaufe, wie ich Fotoapparate habe und überall einen drunter mache, aber da wirst du ja auch bekloppt von.
Also wir haben hier im Haus immer, also Moni und ich haben das immer mit dem Thema, tatsächlich ist jetzt nicht mehr so, aber wir hatten immer das Thema Ohrhörer.
Ne? Ja,
Also die noch mit Kabel.
Ja, egal. Ohrhörer. Die sind immer weg.
Das war dann, irgendwann war einfach unser Ziel, im Haus eine so hohe Ohrhörerdichte zu erzeugen, dass man einfach nie weit weg von so einem Ding ist. Und da habe ich mir dann auch mal so einen ganzen Sack voll billige gekauft, weil zum Podcast hören brauchst du keinen Musikgenuss, dann ist auch was Billigeres okay. Jetzt mittlerweile AirPods und die immer in der Tasche, das ist auch super, aber bis dahin war einfach, wir haben das auch so ein bisschen mit dem Thema USB-Ladegeräte, da muss auch eine gewisse Dichte herrschen.
Oh ja, stimmt, nein, Kabel dazu. Weil die ja immer noch, du hast ja immer noch Mikro- oder Mini-USB und es ist immer das da, was du nicht brauchst.
Und das musst du halt jetzt irgendwie so einigermaßen auch portemonnaieverträglich hinbekommen.
Ich habe gerade drei neue Nagelfeilen gekauft.
Beim
Drogerie-Discounter. Ich habe drei neue Nagelfeilen gekauft. Weißt du, wo die sind?
Weißt du auch
im nicht, Handschuhfach oder? Vom Auto, alle. Ich sitz eben in der Küche und denke, so ein Fingernagel, wo ist denn die Nagel? Scheiße.
Ich bin ja kein Nagelfall, ich bin ja ein Nagelknipser-Mensch und dann nehme ich immer die kleine Raspel, die an dem Knipser dran ist.
Na, ich nehme normalerweise, aber die verbasel ich auch ständig. Es gibt auch super. Es gab mal einen Schweizer Messerhersteller namens Wenger. Die sind dann irgendwann, die sind von Victorinox gekauft worden und dann langsam so Auslaufmodell geworden und sowas. Und Wenger hatte was ganz toll, die hatten so einen Nagelknipser, so ein Schweizer Messer Nagelknipser, ne, mit einer Klinge, mit einem Knipser, mit einer Feile dran und so. Und einer kleinen Schere. Und die Wenger-Scheren, die hatten so einen Sägezahnschliff. Das heißt, die werden nicht stumpf und selbst wenn der Fingernagel mal ein bisschen so, ne, hast ja gerne mal, dass der so ein bisschen nachgibt oder sowas und dann so wegknickt, wenn du mit der Schere dran willst. Mit dem Ding konntest du den immer schneiden. Hast dann zwar eine raue Kante gehabt, aber um die wegzunehmen, da reicht diese Feile, die bei diesem Nagelknipser mit dabei ist. Das ist eigentlich mein bevorzugtes Tool zum Nägel machen. Aber ja, das ist halt auch immer weg, weil dann fährst du einmal in Urlaub, hast den immer Koffer, die haben damals ein Schweinegeld gekostet. 25 Euro oder sowas.
Ach du Scheiße.
Naja, wahnsinnig teuer. Und dann nehme ich den halt immer, ne, so, wir fahren in Urlaub, tu den in den Koffer, kommen wieder nach Hause, räumen den Koffer aus oder auch nicht, stell den erstmal in die Ecke und dann, ne, wie es so ist. Dann wandern die Dinge durch die Wohnung. Ja. Naja, jedenfalls habe ich jetzt drei Nagelfallen in einem Auto, das ich so gut wie nie benutze. Und was darum auch da hinten steht, glaube ich. Keine Ahnung, ob es da überhaupt noch ist.
Naja. Wie sind wir jetzt hier gelandet? Beim Lumaport waren wir.
Genau, bei den kleinen Stativen waren wir, ja.
Du,
ich tu einfach mal knickknack.
Was kosten denn diese Gorillapod Minis kleinen Dinger?
22, 23, 24 Euro.
Mach die mal auf deine Wunschliste, die kauft ich auch sicher noch.
Ich mache das jetzt einfach mal. Warte mal, nehme ich jetzt das Große oder ich tu mal einen.
Mir bitte nicht, weil ich habe genügend Stative.
Ich brauche auch keine mehr. Ich tu mal das direkt mit dem Smartphone-Halterung. Gibt's eins, das ist ja auch nett. Ich tu das mal auf die Wunschliste, vielleicht passiert.
Aber diesen Lumaport,
Eher nicht, ne?
Nee, eher nicht. Ich glaube, das ist so ein Gadget, was unglaublich schnell Gas macht. Das können die gut. Das ist hier Lightweight, 4-Second Setup.
Wow, cool, ne? Immer dabei.
Ultra kompakt, 3 in 1, um Gottes Willen. Moment.
3 in 1.
Und as seen in. Und dann haben sie irgendwie 20 Logos von irgendwelchen Blogs und Zeitungen und so. Was ist denn das 3 in 1? Was behaupten sie denn? Also, sie haben Kevlar Ropes. Der Kevlar klingt natürlich
Kevlar
geil.
Ist super.
Kevlar ist klasse.
Graphen wäre noch, Solid High Grade Aluminum Base.
Genau. Extremely adaptable. Das ist geiles Marketing. Also ist echt, man kann es auch als Selfie-Stick verwenden, wie man hier sieht, auf dem Gift drunter. Dann gibt's zwei Modelle in verschiedenen Größen. Das Ganze gibt's mit, man kann Räder drunter machen und es dann als Dolly verwenden, aber als sehr instabil Dolly.
Ich wollte gerade sagen,
und dann siehst du den Mensch, der oben auf dem Berggipfel, der hat sich den Berg erkämpft und steht dann mit seinem Lumaport und um ihn kreist die Kamera, er da oben fotografiert. Sorry, das kaufe ich nicht.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwas stimmt doch da nicht. Und du formulierst genau das, was ich alles nicht formulieren konnte. Sehr schön. Kommen wir zum nächsten.
Und das Ding kostet ein Huni.
Ja, zwischen 80 und 120, glaube ich, je nachdem, etwas für, ob du noch so einen coolen Kopf haben willst. Und so.
Meine Skepsis ist unergründlich hoch. Yeah. Nicht.
Nächstes Gas. Hast
noch eins?
Ich habe noch eins, aber das ist mir zu teuer, so dass ich das wahrscheinlich auch noch. Ich tue es mal auf meine Wunschliste. Nee, das ist so ein nice to have Gas. Und ist es die Ricoh Theta. Die Ricoh Theta 360 Grad Kamera.
Ja, kann ich dir eine verkaufen?
Ich hatte gerade Besuch, also Westbesuch und der Freund von mir.
Gebrauchte?
Das ist mir, glaube ich, immer noch zu. Also für einen Huni nehme ich sie.
Ja, ich hab die Ricoh Theta 5.
Ja.
Nee, nicht die 5, die drunter. Also die noch nicht 4K macht. Hm. Die das ganze 360-Grad-Bild in 1080p unterbringt.
Das fand ich schon richtig cool, dieses Foto, das der mitgemacht hat. Und ich habe dann aber auch gesagt, okay, wenn's ein 100er, höchstens 150, würde ich sie vielleicht noch nehmen. Aber das fand ich ein ziemlich geiles Teil. Warum willst du die verkaufen? Bringt das nichts?
Ich will die gar nicht verkaufen.
Ach so.
Aber ich brauche die auch nicht wirklich. Das ist das Problem. Ich habe die.
Ja.
Und ich habe sie mir aus einem ganz bestimmten Grund gekauft. Ich biete Fototouren an und Workshops und
das ist natürlich super für Marketingbilder, ja.
Naja, und ich dachte mir jetzt, schau mal, wenn du jetzt irgendwo auf dem Baikalsee unterwegs bist, dann hältst du das Ding an seinem Stativchen nach oben, machst ein Foto und dann kann der sich vielleicht aussucht oder überlegt, ob er so auf so eine Tour möchte, kann dann auf deiner Webpage da reinklicken und kann sich das Ganze in 360 Grad anschauen. Mhm. Also quasi so ein bisschen, ich bin da, ich schaue es mir an und ich habe bessere Infos und so weiter. Das ist generell ganz cool. Vor allem kannst du mit den Dingen auch Video drehen und mit den teuren kannst du sogar live streamen, 360 Grad Video. Jetzt hast du ein Problem, Punkt 1. Wie präsentierst du das?
Das ist eben, also ich habe auch gesagt, also wenn es für einen Hunderter, fände ich das okay zu sagen, hier guck mal, ich habe ein Foto von uns, wie wir so alle hier schön am Tisch sitzen gemacht, dann gibst du das Handy rum und alle scrollen sich da mal durch. Aber genau.
Oder das du hast auf dem Handy dass das Handy quasi, das Gyro im Handy dann, also das Gyroskop im Handy dann quasi, du bewegst dann dein Handy durch die Gegend und dann ist es so, als ob du da durch ein Fenster in dieses Ding reinguckst. Du kannst es nicht ordentlich präsentieren.
Ja.
Oder du brauchst irgendwelche Plugins dafür. Oder du brauchst irgendwelche Server, auf denen das liegt, die du dann einbindest in deine Website. Und dann können die Leute eben das tun, was man auch damals schon mit QuickTime VR tun konnte. Nämlich mit der Maus so drin rumwuschen in diesem 360-Grad-Ding. Und dann müssen die Leute sich das erarbeiten, was da drin ist.
Mhm.
Und diese Arbeit stecken die wenigsten rein.
Ja.
Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Qualität ist jetzt langsam mit 4K und so, wird ein bisschen besser, aber unter 8K bringt das nicht viel, wenn du eine ordentliche Auflösung haben willst. Also da muss mehr Auflösung rein, finde ich. Und dann denke ich, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr unser Smartphone aus der Tasche ziehen, sondern wo wir eine Brille aufhaben, die uns eh dann irgendwie VR, nee, AR, Augmented Reality, Mixed Reality und so weiter bringt. Da arbeiten ja alle dran und das kommt in ein paar Jahren und dann haben wir die irgendwann, diese Dinger, und dann ist eh die ganze Welt irgendwie mit Zusatzinformationen dann so ein Overlay drüber. Und damit kannst du dann natürlich auch ganz einfach und auf Knopfdruck in solche Experiences eintauchen. Da sprich, du gehst mal kurz dahin, du zoomst dich in diese 360-Grad-Geschichte rein, guckst dir das an, drehst deinen Kopf und dann dreht sich, ja, das ist dann wie so eine VR-Geschichte im Prinzip. Aber das muss Mainstream werden.
Ja, und dann kosten die Kameras halt wirklich ein 50er und dann macht's halt auch Spaß, sich so ein Ding zu kaufen, dreimal zu benutzen und dann das nächste Mal Weihnachten wieder auszupacken. Das war auch so, wo ich gedacht habe, aber wir saßen wirklich im Restaurant und ich dachte so, bock, geil. Und anscheinend bin ich tatsächlich ein bisschen vernünftiger geworden.
Es ist schön.
Früher hätte, also so vor 2 Jahren oder so, hätte ich das einfach gekauft.
Also ich bin vernünftig geworden, indem ich es mir gekauft habe und dann festgestellt habe, das löst mir kein Problem.
Das
ist ein schönes Spielzeug und dreimal spielen, die Tools sind noch zu kompliziert und so weiter. Das ist alles noch nicht ganz da und ja, es gibt wahrscheinlich ein paar Spezialanwendungen, dafür ist es total super, aber ich habe keine Anwendung dafür.
Aber das ist ohnehin eine sehr schöne Kategorie, habe ich gerade festgestellt, die du da genannt hast. Löst es mir ein Problem? Und das macht's ja meistens nicht. Das macht doch die dritte Kamera nicht oder die zweite Kamera. Macht das
ist
auch
aber
nicht.
Trotzdem natürlich okay, wenn dein Ziel ist, irgendwie deine Gear Acquisition Lust zu befriedigen.
Ja,
dann
aber
machst
das
du
ist
das ja, durch Gear Acquisition. Ja, aber hinterher bleibt dann halt doch vielleicht irgendwie eine leere Geldbörse und kein so ein richtig glückliches Gefühl.
Genau, und eine leere Geldbörse und ein leeres Gefühl. Das ist ja eigentlich, was dann übrig bleibt. Ne? Und wenn du schon Gear Acquisition Syndrome hast, dann mach's halt so wie ich letztes Jahr. Geh halt hin und kauf ausschließlich alte Kameras unter 15 Euro oder irgendwie sowas. Dann kannst du dir davon 5 da hinstellen, hast nicht so viel Kohle bezahlen, hast sogar noch ein bisschen Spaß beim Fotos machen.
Mhm. Ja. Naja, also, das ist so.
Es wird Herbst.
Ja.
Da kommt dann wahrscheinlich wieder eine meiner Standardfragen. Einstellungstipps für den Herbst, gibt's da sowas? Weil wenn ich jetzt so rausgucke, es ist grauer, suppiger, regnerischer Himmel.
Naja, also wenn der Himmel einfach nur eine graue Fläche ist, dann lass ihn weg.
Ja.
Komponier deine Bilder so, dass der nicht mit drauf ist. Weil du kannst mit dem weichen Licht, was so ein suppiger Himmel macht, kannst du ganz cool hinterher weiter nachbearbeiten, Kontraste anheben und so ein bisschen. Also Nachbearbeitung üben ist im Herbst ganz toll.
Ja.
Oder der Himmel hat halt doch Struktur.
Ja, klar.
Auch also nur so ein bisschen. Und dann kannst du da auch noch ein bisschen üben, da mit den Kontrasten vielleicht noch ein bisschen was rauszuarbeiten.
Aha. Aber das ist ein Tipp. Lass den Himmel weg. Weil sobald der zur Hälfte mit drauf ist, kannst du spielen, wie du willst. Es wird immer fies, ne?
Ja. Richtig. Was du natürlich jetzt nicht bekommst im Herbst, also bei suppigem Wetter, bei Wolkendecke, ist halt irgendwelche knalligen Lichteffekte, knallige Glanzlichter, Sonnenuntergang, der dir irgendwas in warmes, schönes, punktförmiges Licht kippt. Das kriegst du da nicht.
Da müssen wir auf den goldenen Herbst warten, da gibt's das dann nochmal.
Aber es gibt ja auch Herbsttage, wo dann die Sonne scheint.
Ja, klar.
Und die dann in Kombination mit hier Waldspaziergang, Laub am Baum, was irgendwie toll aussieht, in Rot, Braun, Grün, Gelb und so weiter daherkommt, das kann schon wieder richtig geil sein.
Ja.
Lass uns doch mal die Fragen anschauen. Wir haben Rind Fragen bekommen.
Wir haben wieder ein paar Fragen, genau.
Und
Klick, so.
Ich muss mal, hier sind sie. Wo sind sie? Da sind sie. Ja, 1, 2, 3, eine ganze Menge.
Jo. Ja, wo fangen wir an? Dann fangen wir an. Eine Frage von, wo steht's denn? Sebastian.
Genau.
Zunächst mal vielen Dank für euren tollen Podcast. Gern geschehen. Ich bin schon jahrelanger Vrindhörer. Danke fürs Einschalten. Und seit der ersten Vrind-Fotografie-Folge nun auch treuer Happy-Shooting-Hörer. Jetzt du.
Yay!
Nach langem Hin und Her traue ich mich nun, meine erste Frage zu stellen. Einschub. Nix langes Hin und Her. Keine Frage ist zu blöd, selbst wenn ihr meint, die ist schon mal gestellt worden, ganz bestimmt. Und selbst wenn sie schon mal gestellt wurde, ist das vielleicht auch 3 Jahre her und es hat nicht jeder mitgekriegt. Stellt alle eure Fragen und wenn sie noch so pisselig und fisselig euch vorkommen und dumm euch vorkommen, spätestens ich lerne da was dran, weil ich immer und immer wieder Basics vergesse.
Also, ihr könnt sicher sein, dass wenn ihr eine Frage, von der ihr glaubt, sie wäre klein, hier stellt, dann werden mit Sicherheit drei Hände voll andere Menschen da draußen sehr erleichtert sein, dass ihr die Frage gestellt habt, die sie eigentlich auch stellen wollten und sich nicht getraut
also haben. Also haut rein. Das. Link zum Fragestellen gibt's in den Shownotes zur Sendung auf vrint.de. Ich würde mich selbst als ambitionierten Hobbyfotografen einschätzen, sprich Kamera und Stativ sind bei allen Urlauben und Ausflügen stets mein treuer Begleiter. Nun kommt es öfters vor, dass bei solchen Reisen die anderen Reiseteilnehmer, die Kamera und Stativ sehen, dann direkt zu mir kommen und fragen, das ist ja eine tolle Kamera und das sind ja tolle Bilder, kannst du mir heute Abend schnell auf meine Festplatte ziehen? Bei engeren Freunden ist das für mich auch gar kein Problem und ich mache das gerne für sie. Anders sieht's bei größeren Reisegruppen aus, bei denen ich die Leute ja teilweise erst ein paar Tage kenne. Es steckt ja schließlich auch einiges an Arbeit, Know-how und Geld für Ausrüstung in den Bildern. Leider trifft ein Verneinen auf die Frage, ob man die Bilder abends mal schnell rüberziehen kann, oft auf völliges Unverständnis und führt öfter mal zu Diskussionen. Mich würde interessieren, wie ihr das mit euren Bildern handhabt. Teilt ihr sie einfach oder behaltet ihr sie für euch? Wie geht ihr mit solchen Leuten um?
Das ist eine so eine klasse Frage.
Sehr gute Frage. Ich sage in solchen Fällen, nee, sorry, kann ich nicht machen. Ich muss die selber erst alle sichten und nachbearbeiten.
Genau. Das ist so das Erste. Ja. Also Punkt 1 zu dem Thema, boah, du hast ja eine geile Kamera und hast auch tolle Bilder. Man kann auch mit tollen Kameras Scheißbilder machen. Das ist ganz einfach. Aber gut, das wissen halt viele Leute nicht und gehen davon aus, du hast eine dicke Kamera und das ist einfach ganz cool. Ja, ich gebe auch keine ungesichteten, unbearbeiteten Bilder raus. Mache ich nicht, ja. Aus Prinzip. Ich sag den Leuten das auch, ich habe da noch nichts nachbearbeitet und ich muss sie zumindest, vielleicht auch nicht nachbearbeiten, zumindest sichten.
Ja.
Und das entscheide ich. Und was ich dann tue, ist, ich gebe den Leuten meine Adresse. Also sprich, wo sie die Bilder finden können später. Und sage ihnen, guck mal, da findet ihr nachher die Bilder und dann sind die glücklich, weil sie kriegen die Bilder. Du bist glücklich, weil du gibst ihnen nur die Bilder, die du tatsächlich rausgeben möchtest und alles ist gut.
Genau so. Und vor allen Dingen ohne Ausnahmen. Also wenn du anfängst, Ausnahmen zu machen, ja, aber den kenne ich schon so lange, der darf das. Irgendwann verlierst du den Maßstab dafür, wo du eine Ausnahme machst und wo nicht, beziehungsweise kannst du irgendwann nicht mehr auf die Frage antworten. Warum machst du bei Klaus eine Ausnahme? Den kennst du seit 3 Jahren. Wir kennen uns seit 2,5 Jahren. Warum machst du die bei mir nicht? So, und dann fängst du an zu sagen, naja gut, 2,5 Jahre ist ja auch in Ordnung und das ist, also ich wäre da gnadenlos. Es gibt so Sachen, da bin ich total gnadenlos. Zum Beispiel.
Also Sebastian, gib den Leuten deine Flickr-Adresse und mach das.
Genau. Bei mir ist das so ein Ding, Gästelistenplätze auf Konzerten. Ich arbeite beim Radio, wenn wir ein Konzert präsentieren, kann ich Gästelistenplätze haben. Besorge ich nie für Leute, wenn die mich fragen. Nie. Weil ich immer sage, sorry, kann ich nicht machen, weil ich es beim nächsten vielleicht nicht machen will oder kann oder was auch immer. Wie soll ich dem erklären, dass ich es bei dir gemacht habe?
Jupp.
Und dafür haben auch eigentlich die Leute immer Verständnis. Bisher jedenfalls gehabt. Oder geheuchelt.
Also keine
gehabt
Sorge.
Oder geheuchelt.
Keine Sorge, du stößt den Leuten damit nicht wirklich vor den Kopf. Außerdem sehen sie ja, dass sie in Zukunft wahrscheinlich doch an die Bilder kommen.
Genau. Und
alles gut.
Marek fragt, nach welchen Kriterien und wann entscheidet ihr, ob ihr ein Motiv bzw. Foto besser schwarz-weiß oder Farbe macht? Ich immer. Ich praktisch jedes Foto, das ich angucke, da klicke ich einmal auf schwarz-weiß und gucke, wie es in schwarz-weiß aussieht.
Das kann man machen.
Und oft
ist eine gute Idee. Ist auch völlig in Ordnung. Vor allem, wenn man es eben nicht so tief verankert hat. Ich gehe immer so ein bisschen nach dem Thema Kontrasthierarchien oder Aufmerksamkeitshierarchien. Mhm. Haben wir hier schon mal drüber gesprochen. Also es gibt so mehrere Ebenen im Bild. Es gibt die Kontrastebene, also sprich hell-dunkel. Hell ist einfach, will mehr Aufmerksamkeit haben.
Ja.
Kontrastreich will mehr aufmerksam als kontrastarm. Und wenn du in so einem Bild dann so mehrere so Sachen drin hast, dann gibt's einfach Hotspots, wo man gerne hinguckt. Der Inhalt ist natürlich auch wichtig. Also wenn da ein Mensch drauf ist und ein Stein, dann guckt man sich den Menschen an. Das ist halt so. Und jetzt kommt diese Farbhierarchie und die kann diese Kontrasthierarchie unterstützen, weil warme Farben sind für uns einfach attraktiver. Da gucken wir besser hin. Also Rot, Gelb, Orange, das ist Warnfarbe, da schaut das Auge hin. Und wenn das jetzt dieser Kontrasthierarchie hilft, dann kann das Bild stärker dadurch werden. Es kann aber auch diese Kontrasthierarchie torpedieren. Das heißt, du hast auf einer Seite was Helles, Kontrastiges, wo man hingucken möchte, auf der anderen Seite irgendwie was Rotes, wo man auch hingucken möchte. Und dann hast du möglicherweise eine Spannung in deinem Bild, die du gar nicht so haben möchtest. Da kann Schwarz-Weiß helfen. Mhm. Ich habe mir bei der Irland-Geschichte, also wo ich vor ein paar Wochen war, habe ich mir aber ganz bewusst gesagt, jetzt machst du mal Schwarz-Weiß-Bilder. Ich gebe dir mal den Link dazu für die Shownotes. Und jetzt nimmst du mal deine Bilder und machst da jetzt mal eine schwarz-weiße Serie draus, weil das ist auch eine gute Übung.
Ja.
Und so eine Serie ist natürlich auch dann in sich ein geschlossenes Werk. Und in dem Fall deshalb, weil es A, von der gleichen Insel kommt und B, vom gleichen Zeitraum und C, weil es ähnlich in der Anmutung ist, ja, durch das Schwarz-Weiße. Also das ist auch so eine, in dem Fall eine Methode, die Bilder so, eine Klammer um die Bilder zu machen.
Mhm.
Und das,
clever.
Das ist auch so ein bisschen, ja, so. Wenn du, stell dir einfach vor, wenn du so Bilder machst, ich stelle mir immer vor, ich müsste die jetzt ausstellen. Ich müsste die jetzt in einer, ja, Galerie an die Wand hängen. Und dann muss man überlegen, welches passt denn zu welchem? An dieser Wand hängen drei Bilder. Wie, ja, passen die jetzt zusammen? Haben die was gemeinsam? Sehen die ähnlich aus? Erzählen die eine ähnliche Geschichte? Also was verbindet diese Bilder? Und in diesem Fall sind's halt dann doch eher so grundunterschiedliche Bilder. Da haben wir eine Kirche, da haben wir einen Wasserfall, da haben wir ein altes Schiffswrack. Aber in dem Fall werden sie dann durch die gemeinsame Reise und durch das Visuelle miteinander verbunden. Aha.
So. Nick fragt, ganz kurze Frage, nutzt ihr Presets in Lightroom? Wenn ja, eigene? Ich gar nicht, weil bin ich zu doof zu.
Ich auch nicht. Also Bilder, ja, also Presets sind ja so Bearbeitungspresets. Das heißt, du hast, was weiß ich, plus X Kontrast, ja, und Schwarz-Weiß und was weiß ich noch alles. Nee, weil jedes Bild so ein bisschen anders daherkommt und was anderes braucht. Also ich mache das dann eher so, dass ich ein Bild tatsächlich fertig bearbeite und sage, okay, diese Bearbeitung will ich jetzt auf die anderen Bilder übertragen, die ich dort gemacht habe, die unter ähnlichen Bedingungen passiert sind. Und dann mache ich es aber eher so mit diesem, wie heißt denn das? Na, du kannst so von einem Bild auf ein anderes dann eben so verschiedene Parameter übertragen.
Ah, das geht.
Zum Beispiel die Schwarz-Weiß-Umwandlung.
Okay.
Ja, das ist ganz praktisch. Stell dir vor, du bist jetzt Hochzeitsfotograf.
Ja.
Hast einen Empfang und machst da 300 Bilder.
Ja.
Und die sind alle im gleichen Licht geschehen, ja, und sind alle gleich belichtet und haben die ähnlichen Farben und so weiter. Und jetzt hast du eins bearbeitet, wo du sagst, oh ja, das bisschen hier, da sind die Hauttöne schöner, das Licht ist besser, der Weißabgleich ist angepasst und der Schwarzpunkt stimmt und so weiter. Und jetzt brauchst du einfach nur die alle auswählen, das erste dein bearbeitetes quasi so als Hauptauswahl, und dann kannst du rechts unten irgendwie, kannst du dann diese Bearbeitung von dem einen Bild auf alle anderen übertragen.
Na gut.
Und dann hast du deine 300 Bilder quasi, also brauchst 2 Minuten, um das erste zu bearbeiten, und dann brauchst du noch 10 Sekunden, um es auf die anderen zu übertragen.
Aha.
Dann bist du fertig. So mache ich das meistens.
Nächste Frage von Thomas. Ich wollte gerade ein altes Analogobjektiv verkaufen, das äußerlich noch ganz gut aussieht. Der Käufer hat es mir zurückgeschickt, da er sagt, dass auf der zweiten Linse 100 kleine Punkte sind. Er meint, das käme von Feuchtigkeit oder wäre eventuell ein Pilz. Wenn ich mir das Objektiv ganz genau ansehe, mit offener Blende gegen Lichtquelle, sehe ich das auch. Kann man da was gegen machen oder muss ich es wegschmeißen?
Ja, das die wichtigste Frage dabei. Also es kann sein, dass da was drin ist, klar. Das können Staubkörnchen sein. So ein Objektiv ist ja irgendwo auch eine Luftpumpe.
Ja,
wenn du fokussierst oder zoomst, dann muss da ja irgendwo auch ein bisschen Luft bewegt werden. Da kommt also Staub kommt auf jeden Fall rein in so ein Objektiv. Das kann sie nicht vermeiden. Es gibt den Glaspilz. Das ist tatsächlich, ja, ein Phänomen. Das hat mit Feuchtigkeit zu tun. Und dann ist das ein Pilzbefall, der sich unter Umständen von Klebstoffen da drin ernährt oder von Beschichtungen und so weiter. Und dann sitzt da eben so ein Pilz da drin und dann trocknet das wieder und dann hast du halt so Pünktchen drauf. Die wichtigste Frage da ist, sieht man es auf den Bildern?
Ja.
Zeigt es sich auf den Bildern? Weil was im Objektiv stattfindet, das ist eigentlich fast nie auf Bildern sichtbar. Deine Schärfeebene ist ja ganz woanders.
Ja. Selbst Kratzer, und, solange kein Licht schräg reinfällt, machen Kratzer
ja aus. Selbst ein Kratzer auf der Frontlinse, aber was im Objektiv drin zwischen den Linsen passiert, ist noch viel weniger wichtig. Da gibt es einen schönen Beitrag von, wie heißen sie denn, lensrentals.com. Das ist ein, genau, the Apocalypse of Lens Dust. Das ist ein Beitrag, wo einfach jemand mal getestet hat, was denn Staub im Objektiv so ausmacht.
Ja.
Nee, das ist noch besser. Hier, das ist der Blogbeitrag. I don't know why it swallowed a fly.
Ach, das hattest du, glaube ich, schon mal gezeigt.
Ich verlinke das nochmal, ich schicke dir das gerade mal. Also die verleihen, vermieten Objektive und Kameras und so weiter und haben einen super Blog. Der Chef, der Robert Cicala, der schreibt halt geil, der schreibt echt gut und der ist vor allem so ein No-Bullshit-Mensch. Mhm. Und der geht her und sagt, okay, jetzt schauen wir uns das mal an. Wir haben ein Objektiv zurückbekommen. Ein Canon 24-105, Blende 4L, das ist wettergeschützt, also da kommt kein Regen rein und so. Aber wir haben es zurückbekommen mit einer Fliege im Tubus drin. Also zwischen den Dingen ist eine tote Fliege. Die ist da irgendwie reingekommen, keine Ahnung wie, und jetzt müssen wir die wieder rausnehmen.
Solche, solche Läden bestimmt auch fertig machen, indem man da Fliegen rein appliziert, aber ja.
Wie auch immer, ne? Dafür haben die das Zeug, muss, wenn du das mietest, musst du es versichern und so. Ja. Und natürlich müssen die, verdienen die dann auch trotzdem noch was dran, weil die haben da eine eigene Reparaturwerkstatt, weil halt ständig Zeug irgendwie beschädigt zurückkommt. Das ist nicht ganz unnormal. Speziell, wenn du halt für irgendwelche Extremeinsätze was mietest. Egal, also auf jeden Fall müssen sie das zerlegen, aber das Ding ist halt, da ist eine Fliege drin, im Objektiv. Und die haben halt damit fotografiert und gesagt, das siehst du nicht auf dem Bild.
Ja.
Die taucht einfach nicht auf.
Ja.
Deshalb, ein bisschen Stäubchen oder auch ein bisschen Pilz im Objektiv ist in der Regel kein Problem.
Aber wenn es viel Pilz wird, bei Thomas ein 100-Euro-Objektiv von eBay, da lohnt es sich aber auch nicht mehr, das dann reparieren zu lassen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ganz, das lohnt sich gar nicht. Also, also das Problem ist ja, dass, was Thomas hat, er will es verkaufen.
Ja.
Und der Käufer schickt es ihm zurück und sagt, geht nicht. Da würde ich sagen, okay, schreib das in die Beschreibung mit rein. Glaspilz ist aber nicht auf den Bildern sichtbar. Fertig. Und dann kriegst du vielleicht keine 100 dafür, sondern nur noch 50 oder so. Wer sich damit auskennt.
Für den ist es weniger ein Problem.
Der nimmt das. Oder du, Thomas, pointest die auf diese Episode.
Genau.
Soll sich anhören, dann macht nichts aus.
Anhören und aufhören zu weinen. Hör auf zu heulen, kauf das Objektiv, los. Das, so. Genau. Florian, nee, falsch, Christoph schreibt, wie prüft ihr eure Fotos direkt nach dem Schuss hinsichtlich Schärfe, Belichtung etc.? Nehmt ihr nur das Vollbild inklusive ISO-Belichtungszeit oder blendet ihr euch auch das Histogramm auf dem Kameradisplay ein?
Also ich kontrolliere es tatsächlich immer wieder und zwar tatsächlich über das Histogramm. Mhm. Also lerne das Histogramm zu lesen und dann siehst du relativ schnell am Histogramm, ob das Bild ordentlich belichtet ist oder ob es zumindest nahe genug da dran ist und du es hinterher noch gerade ziehen kannst.
Also nicht alles rechts und links verteilt, ne?
Ja, es kann je nach Bild, ich meine, ein Histogramm ist ja kein Qualitätsmerkmal, sondern einfach nur eine statistische Wiedergabe der Helligkeiten im Bild. Das heißt, manche Fotos, da willst du vielleicht einen überbelichteten Hintergrund haben und wenn du das hast, und dann das Histogramm, das auch entsprechend zeigt, ist das auch okay. Mhm. Also es gibt kein gutes oder schlechtes Histogramm. Das ist einfach nur eine ganz neutrale Ansicht der Helligkeiten im Bild. Also das schaue ich mir tatsächlich an. Und ja, Schärfe. Ja, ich fotografiere halt mit ordentlicher Schärfe. Nee, es ist manchmal schon so, dass ich dann reinzoome. Also ich habe ich habe mir irgendwie diesen Set-Knopf auf meiner Canon-Kamera, den rechts hinten, wo du mit dem Daumen einfach drankommst, so eingestellt, dass der auf einen Knopfdruck auf 100% zoomt und zwar auf den Fokuspunkt, der verwendet wurde. Das kannst du da irgendwie einstellen, je nach Kamera. Und dann gucke ich da kurz rein und das ist zwar auch nicht 100%, weil das, was du da siehst auf dem Display, ist ein JPEG und da sind schon irgendwelche Berechnungen drüber gelaufen, aber generell, um so ein bisschen zumindest zu sehen, habe ich es verwackelt oder nicht, taugt das auf jeden Fall. Und dann den Rest halt zu Hause am Rechner.
Wir haben auch schon in mehreren Sendungen über das Histogramm gesprochen, weil ich auch immer haben wieder Probleme habe, das zu benutzen. Das Beste wäre, ich glaube, es sind 3 oder 4 Sendungen, wo wir das bisher halbwegs ausführlich schon mal hatten. Das Beste dürfte sein, einfach mal die Vrint-Suche nach dem Wort Histogramm zu bemühen. Dann spuckt das ein paar Sendungen aus und hast auch wieder was zu hören.
Sehr schön.
Florian schreibt, nun da Chris auch stolzer Drohnenbesitzer ist, könntet ihr vielleicht mal eine Folge lang über Fotografie und Videoaufnahmen mit Drohnen reden? Eventuell hat Chris ja schon ein paar Tipps auf Lager. Ich habe überhaupt nichts zu erzählen, außer ich habe meine Drohne schnell wieder verkauft.
Ja, habe ich, aber das wäre tatsächlich mal so ein eigenes Thema. Mhm. Das nehme ich jetzt einfach mal, da mache ich einen kleinen Merker dran und da reden wir mal bei Gelegenheit Ein bisschen drüber.
Ja, super. So, vertrösten, Hörer vertrösten. Ja. Daniel schreibt, hallo ihr zwei besten Podcaster der Welt. Hallo Daniel. Danke für den Tipp mit dem Repro-Stativ. Ich werde das gleich mal bestellen und den Reflektor X7 Scan durch eine Sony A7 III ersetzen. Das hat er jetzt auch nur geschrieben, um mir Salz in die Wunde der nicht vorhandenen Vollformatkamera zu schicken. Ihr sagt im Podcast, dass günstige LED-Module zum Durchleuchten des Originalmaterials um die 30 Euro kosten. Ich habe neulich bei Pollin Elektronik welche gefunden, die weitaus günstiger sind. 10 Euro pro Panel mit 10x10 cm. Diese Panels sind sehr hell, geben ein gleichmäßiges Licht ab, nur am Rand sind leichte Konzentrationen zu sehen, wo die LEDs verbaut werden. Werden mit 12 Volt betrieben und es gibt sie in verschiedenen Farbtemperaturen. Ich habe mir das 6000 Kelvin Panel gekauft und werde mal sehen, wie gut das funktioniert mit meinen Dias und Negativen. Welche Farbtemperatur ist aus eurer Sicht am besten geeignet für Repro-Arbeiten? Oder ist es ganz egal und man kann alle Unterschiede durch den Weißabgleich in der Kamera ausgleichen?
Puh. Gut, ich habe mir...
Farbtemperatur, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Naja, du hast Farbtemperatur. Du hast Farbtemperatur. Also die Farbtemperatur bedeutet in der Regel, dass was weggefiltert wird vom Licht. Also wenn es wärmer wird, werden die kühlen Bestandteile weggefiltert.
Ja.
So funktioniert das auch bei den LEDs und das heißt im Prinzip, die kühlere Farbtemperatur ist in der Regel auch die vollständigere.
Okay.
Das kennst du vielleicht so aus Studios, Fernsehstudios und so weiter. Da ist meistens das Licht auch eher kühl.
Ja.
Da hast du eher so Tageslicht und weniger so warmes Glühlampenlicht. Und das ist der Grund. Und dann wird über den Weißabgleich das eben wieder auf warm gedreht die Kamera. Aber das eigentliche, die eigentliche Umgebung, in der man arbeitet, ist eher so ein bisschen steril kühl, so vom Gefühl her. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe mir mal diese Pollin-Panels angeschaut.
Ja.
Sagenhaft günstig. Keine 10 Euro für ein 10x10 cm Panel. Das reicht für Bilder locker.
Ja.
Aber das sind keine Panels für das Durchleuchten von Negativen oder Dias, sondern das sind Beleuchtungspanels. Die sind also gemacht, um Räume damit zu erhellen.
Ja.
Und damit sind sie sehr, sehr hell.
Ja.
Na, das ist ein Unterschied. Der eine ist eben ja zum Hellmachen und der andere ist eben zum Bilder scannen. Mhm. Diese Helligkeit, die kann dir unglaublich im Weg sein. Also wie die Farbqualität von den Dingern aussieht, wie das Spektrum aussieht, das wage ich jetzt bei dem Preis ehrlich gesagt auch zu bezweifeln, dass das ein schönes Licht ist, weil da sind mit Sicherheit unglaublich billige LEDs drin verbaut.
Mhm.
Und die hohe Helligkeit, die sorgt für ein Problem. Und zwar, wenn du das abfotografierst, dann leuchtet dir das ja direkt frontal ins Objektiv rein und damit erzeugst du bei viel Licht auch gerne viel Streulicht.
Ja.
Das Streulicht nimmt der Kontrast raus. Ein Weg, das ein bisschen einzugrenzen ist, wenn du dir jetzt für deine Negative und Dias eine Maske schneidest, also aus so einem schwarzen Tonpapier einfach eine Maske, wo dann genau das Negativ nur rausguckt. Aber selbst das kann möglicherweise zu viel sein. Diese 30-Euro-Panels, die sind tatsächlich so eher fürs Fotografieren gedacht.
Was mich am ehesten abgeschreckt hätte, oder ja, was mich diese 30-Euro-Panels bevorzugen lassen würde, ist, USB dran leuchtet.
Das ist noch ein Grund, ne? Also ja. Diese Panels sind deutlich düsterer und dann hast du aber mit so einem Repro-Stativ natürlich kein Problem, dann halt eine Sekunde zu belichten oder jo. So. Und ja, das braucht 12 Volt und diese 30 Euro Panels, die haben halt tatsächlich, wie du sagst, ne, USB dran, fertig. Das kannst du auch mit so einem USB Akku-Pack irgendwie, genau. Mit so einer Powerbank, kannst du es halt überall betreiben. Und das läuft stundenlang mit so einer Powerbank.
Mhm.
Und hier musst du erstmal gucken, wo kriegst du 12 Volt her? Die kriegst du nämlich nicht irgendwo aus. Du musst ein eigenes Netzteil dafür noch organisieren und so weiter. Also probier das gerne aus. Probier das gerne aus, Daniel, und sag uns bitte Bescheid, wie das funktioniert hat, ob die Farbqualität gut ist. Wenn du schwarz-weiß machst, ist wahrscheinlich wurscht. Aber ja, ich habe da so leichte Zweifel, dass das wirklich gut funktioniert.
Nick fragt, wo druckt ihr Fotobücher? DM, Aldi und Co. bieten alle sehr ähnliche Produkte an. Mich überzeugen die gedruckten Resultate nur leider nicht. Tja, ich habe das erst ein einziges Mal gemacht. Und das war tatsächlich unmittelbar aus der Apple Fotos App raus.
Mhm. Der Service ist leider eingestellt.
Ach
oder,
schade.
Oder angekündigt eingestellt zu werden.
Also
die Apple Fotobücher gibt es in absehbarer Zeit nicht mehr. Sehr schade, weil ich habe das auch ein paar Mal gemacht und ja, das Zeug war qualitativ echt gut und der Preis war auch okay. Mhm. Also das war so, ja, nicht schlecht. Was ich dann ab und zu tue, ist, dass ich in Lightroom mir das Fotobuch mache. Die haben ja so eine Fotobuch, so ein Fotobuch-Modul da drin, wo du dir die designen kannst. Muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Ist nicht so ganz so klicki-bunti, sondern muss man ein bisschen ausprobieren. Und dann kannst du das dort nach Blurb, B-L-U-R-B, schicken. Mhm. Und Blurb bietet dir dann an, du musst das irgendwie, musst du das bei denen irgendwie in den Shop stellen. Also die haben dann so einen Shop und dann hast du so einen Grundpreis und dann kannst du noch deinen eigenen Markup oben drauf packen. Und das kannst du aber nicht öffentlich machen und dann einfach dein eigenes Fotobuch da bestellen und was weiß ich, Tante Helga und so weiter auch noch den Link geben, dass sie sich das auch bestellen. Mhm. Das ist sehr schön, die Qualität ist ganz okay.
Ganz okay, ist aber dann immer noch nicht besser als.
Nö, ist okay. Apple. Also gut genug.
Okay.
Gut genug. Das ist immer die Frage, was ist gut genug, ne? Mhm. Diese DM-Aldi-Angebote, ich würde mal behaupten, dass die alle keine eigenen Druckereien haben, sondern das an einen Dienstleister geben. Und die Chancen sind relativ hoch, dass das CW ist.
Ja.
Und deshalb schau dir mal das Angebot von CW an, weil die machen auch gute Qualität. Und ich würde, also was ich bei solchen Sachen mache, ich kann jetzt nicht sagen, geh da hin und tu das, weil ich habe die nicht alle ausprobiert, aber mein Ansatz ist an der Stelle eigentlich immer, dann mache ich halt mal ein kleines, möglichst günstiges Fotobuch mit 3-4 Testbildern oder so. Also die billigste Variante, das kleinste Format, weil die Druckqualität bei den Großen ist genau die gleiche wie bei den Kleinen. Und dann hast du halt mal irgendwie 30 € hingelegt, hast aber 2-3 dafür ausprobiert und kannst ja dann einfach selber ein Bild machen. Das wäre so mein Ansatz.
Ja, und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Die Fotoschau, die Bilderschau schaffen wir heute nicht, weil Chris keine Zeit hatte. Der ist nämlich gerade aus dem Urlaub, von der Reise, Verzeihung, wiedergekommen.
Dankeschön.
Das ist ja Arbeit, ist ja nicht Urlaub. Fragen für die Fragen einreichen unter dem Link im Blog und Bilder zur Bilderschau auch weiter gerne einreichen. Den Link dazu gibt's auch im Blog unter www.vrint.de. Vielen Dank, Chris Marquardt.
Danke, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.